Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Urs Morf, die aktuelle Lage in Bangkok, wie präsentiert sich die?
Es gibt tatsächlich Gerüchte über Verhandlungen, aber im Moment sieht es gar nicht gut aus. Es hat ein Angebot vom Senat, vom Oberhaus, vom thailändischen, Verhandlungen zwischen den Rothämpern und der Regierung zu vermitteln. Und die Rothämpfer haben das heute Morgen vor der Gründung angenommen. Unterdessen hat aber die Regierung gesagt, nein, wir steigen auf das nicht ein. Solche Verhandlungen hätte es immer wieder gegeben. Und sie sind immer daran gescheitert, dass die Rothämpfer immer neue Forderungen stellen. Zuerst müssen mal das Protestgelände geräumt werden. Nachher können wir wieder reden.
Jetzt ist aber auch der Vortritt, dass im anderen Teil von Bangkok, was ja eine riesig grosse Stadt ist, mit x Millionen Einwohnern, an anderen Orten auch wieder Widerstandszentren im Aufbau sägen. Wissen Sie darüber etwas?
Das ist so. Es gibt einerseits die Protestzone, die jetzt seit etwa 8 Wochen besetzt ist. Das ist in dem Einkaufsviertel innen. Und das ist ja seit dem letzten Donnerstag ist das gegen aussen abgeriegelt von der Armee, die schauen will, dass eben keine neuen Leute mehr reinkommen können, dass keine Nahrungsmittel und so weiter mehr gebracht werden. Und aussen durch, an der Peripherie, ausserhalb von der Truppe, die das abriegelt, gibt es immer wieder Aufläufe von anderen Rothämpern, die aus den armen Quartieren von Bangkok daherkommen und denen Truppen in den Rücken fallen und ihnen dort Gefecht liefern. Es ist zeitweise eine richtige kleine Stadtguerilla im Gang dort.
Sind das Leute aus der Stadt selber oder sind es auch Leute, die aus der Landschaft auf Bangkok kommen, um die Leute, die eingeschlossen sind, zu unterstützen oder das wenigstens versuchen?
Es sind Leute aus der Stadt selber, also im Moment kommen da keine Leute aus den anderen Provinzen nach Bangkok, aber das sind von der ursprünglichen Abstammung her alles das, was in den Slums wohnt in Bangkok oder auch überhaupt einfach in den ärmeren Quartieren. Das sind, die meisten davon sind ehemalige Bauern oder Leute, die temporär in der Stadt arbeiten. Wenn auf dem Land nicht viel los ist, dann sie dort die klassischen unteren Arbeiten verrichten. Und wenn sie dann wieder ein bisschen Geld verdient haben oder genug haben, dann gehen sie wieder aufs Land raus, gehen ihre Reisfelder bestellen. Das ist ein ewiges Hin und Her zwischen Stadt und Land.
Also das Abbröckeln von dieser Aufstandsbewegung ist im Moment nicht unbedingt feststellen. Die Armee auf der anderen Seite, da ist zwar ein Ultimatum abgelaufen gestern Nachmittag, aber eingegriffen hat sie nicht. Wieso zögern die? Haben sie da eine Erklärung dafür, Urs Morf?
Ja, also ich glaube, das eine ist, es ist es tatsächlich eben schon ein Abbröckeln festzustellen. Also die Kämpfe an der Peripherie, die sind deutlich schwächer geworden in den letzten 2 Tagen. Die Zahl der Rothämpfer in der eigentlichen Protestzone hat auch stark abgenommen. Und darum hat die Armee wahrscheinlich das Gefühl, es sei besser, jetzt einfach noch mal ein bisschen abzuwarten, oder? Das noch ein bisschen mehr abbröckeln. Und die neue harte Linie wieder, das ist zum Teil, ist das eben auch ein bisschen psychologische Kriegsführung, die jetzt läuft. Also man versucht, die Rothemperführung vor allem, versucht man unter Hochdruck zu halten, in der Hoffnung eben, dass sie, wenn schon verhandeln, dann auch wirklich mit wirklicher Kompromissbereitschaft an die nächsten Verhandlungen kommen.
Was haben Sie denn für einen Eindruck im Moment? Geht das eher irgendwie auf eine Art Kompromisseinigung raus oder ist ein Bürgerkrieg auch eine Möglichkeit, die könnte eintreten? Wirklich ein grosser dann?
Also im Moment sieht es wirklich nicht sehr gut aus. Ich habe es gesagt, dass es in beiden Seiten versuchen, eigentlich relativ auf stur zu spielen. Aber den Bürgerkrieg sehe ich jetzt auch noch nicht kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Tagen doch noch zu einer Einigung kommt, zu einem Abzug kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Regierung den Anführer von der Rothemper, das sind 24 Leute, die jetzt Haftbefehl auf sich ausstehen haben, die, wenn sie aufgeben würden, dann müssten sie also erst einmal in U-Haft und werden nachher angeklagt mit massive Strafandrohungen, also zum Teil geht das bis zu Todesurteil wegen sogenanntem Terrorismus. Und wenn man denen zum Beispiel eine Teilamnestie anbieten, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sich dann doch noch dazu bereit erklären, jetzt aufzuhören mit dem Protest und den abzubrechen, weil durchsetzen können sie sich auch nicht, das ist auch klar. Also es ist zwar schlimm, was jetzt passiert in Bangkok und was passiert ist in den letzten paar Tagen, aber es ist umgekehrt, ist es bis jetzt auch ganz klar nicht der ganz grosse Volksaufstand. Also es sind doch eigentlich begrenzte Zahlen. Und auch in den Provinzen draussen ist es bis jetzt nicht zu einem grossen, breiten Volksaufstand gekommen. Es ist effektiv im Prinzip im Moment eine kleine Minderheit noch, die die Proteste unterstützt.
Jetzt sind ja in Thailand immer wieder Wahlen abgehalten worden. Es sind im Prinzip auf der politischen Ebene zwei Gruppierungen, zwei Parteien, die gegeneinander stehen. Die einen, die Rothemper, die jetzt den Aufstand anführen. Dann auf der anderen Seite die, die dann gelbe Hemper haben oder bei gelbe Bändel, die zur Regierung halten. Die Aufständischen, wer sind denn die überhaupt? Sie haben schon angedeutet, die Leute vom Land, aber wer sind das? Was sind das für Leute?
Es ist tatsächlich die Unterklasse. Also was man sich vor Augen halten muss, ist, dass Thailand wirklich ganz extrem gespalten ist von der Gesellschaft her. Es gibt eine sehr, sehr reiche Oberschicht, Aristokratie und reich gewordene, neu reich gewordene Geschäftsleute, die Millionäre, Multimillionäre, Billionäre sind, Milliardäre. Und es gibt eine ganz riesige Unterklasse, zwischen denen eine relativ kleine Mittelklasse, also von Leuten, die Angestellten, die in den Büros arbeiten. Aber wirklich die grosse Mehrheit, das sind eben entweder Bauern oder eben Industriearbeiter oder solche, die einfach eben Gelegenheitsjobs machen zwischen ihnen in der Stadt. Und der Unterschied, also der materielle, Sie müssen sich mal vor Augen halten, eine Reisbauernfamilie im Nordost-Thailand, die wahnsinnig arbeitet, Knochenarbeit ist, dass der Jasmin-Reis anzubauen, die kommt auf ein Jahreseinkommen, Cash, also Geld, was sie wirklich überkommen am Schluss davon, von vielleicht 30'000, 40'000 Baht, das sind 1'000, 2'000 Franken, mehr nicht. Und in der Stadt haben sie Leute, die es arbeiten, mit Ferrari und mit Rolls-Royce umeinander zu fahren und sich das spielend leisten können und dafür gemacht haben, sondern das geerbt haben, weil sie aus einer vornehmen Familie kommen oder eben weil sie aus einer Familie kommen, die in den letzten 50, 60 Jahren eine Industriedynastie aufgebaut hat.
Eben, jetzt gibt es ja in dem Thailand, Sie haben es gerade gesagt, es gibt Bauern, es gibt die ganze Reiche, aber es gibt auch Industrie. Also einfach von den Zahlen her ist der überwiegende Teil von dem, was in Thailand verdient wird, wird in der Industrie und im dritten Sektor, also Dienstleistung verdient. Bauern hat es zwar viel, aber es schaut nicht viel raus. Wer dort arbeitet als Arbeiter, als kleiner Bürolist, wie geht es denn dem? Ist denn der neben der Aufständischen oder findet er, es geht mir insgesamt gut, es geht top, ich bin für die Regierung?
Da geht die Trennung ziemlich genau zwischen dem, was man bei uns eigentlich auch unterscheidet, Arbeiter und Angestellte durch. Ich würde sagen, die eben in den Büros sitzen mit den weissen Kragen und die saubere Arbeit machen, die sind ganz klar eher nicht auf der Rothemper-Seite, sondern auf der gegnerischen Seite, entweder bei der Demokratischen Partei oder bei den Gelen, weil sie mit den Zuständen eher zufrieden sind. Es ist ja auch wirtschaftlich massiv aufwärts gegangen in den letzten paar Jahren und auch in den letzten paar Monaten wieder. Thailand hat die Wirtschaftskrise sehr gut überwunden. Und auf der anderen Seite gibt es die Rothemper und das sind dann eben die Industriearbeiter und Gelegenheitsarbeiter. Und die sind natürlich mit den Zuständen nicht zufrieden. Das ist nicht immer und bloß nur sogar das Materielle, weil Industriearbeiter verdienen auch nicht unbedingt sehr schlecht in Thailand. Sicher weniger als bei uns, aber für thailändische Verhältnisse geht das, kann man sich da durchschlagen. Aber was noch dazu kommt, ist eben auch der wahnsinnige, ich würde das schon fast Klassendünkel nennen, wo eben die Aristokratie, wo die Oberschicht gegenüber der Unterschicht im alltäglichen Leben zutage trägt. Oder? Man hat wirklich die Nase höher und man geht mit diesen Unterschichtlern so um, als wären sie einfach ganz dumme, primitive, ungewaschene Barbaren. Und das ist sehr unangenehm. Mich hat es eigentlich schon lange gewundert, dass nicht früher zu einem Knall ist bei diesen Verhältnissen.
Die nennen sich auch selber Brei, das heisst auf Palibeigene, quasi als Übernahme. Wir sind so wie früher da, die Arbeiter sich Proleten genannt haben. Das tönt ein bisschen, ist mir in den Sinn gekommen, der Anspruch, der in Ostdeutschland in der DDR vorgebracht worden sind. Wir sind das Volk. Wir wollen jetzt etwas sagen. Hat das etwas von denen, dass sie kommen und den Aufstand machen?
Das ist effektiv ganz eine neue Tendenz. Also wenn man noch vor 10, 12 Jahren, vor 5 Jahren in einem Teil, den man nicht persönlich gut kennt hat, zum Beispiel in einer Auseinandersetzung, in einem Streit auf der Straße, gesagt hätte, Brei, dann hätte man also mit Garantie müssen mit Prügel rechnen, weil das ist ein Schimpfwort gewesen, ein ausgesprochenes. Und die Rothemper, das ist die neue Tendenz, dass jetzt da nicht mehr einfach nur da der Pate Taxin, der das Ganze steuert und kauft, dahinter steht, sondern es kommt jetzt auch immer mehr an das Klassenbewusstsein. Also die Unterschicht, die ist sich bewusst worden, eben, wir sind Unterschicht und darum werden wir schlecht behandelt und darum gibt es doppelte Maßstäbe im Umgang mit uns und wir nennen uns, wir haben jetzt das Schimpfwort übernommen. Das ist eben, wie Sie sagen, in der Schweiz früher die Arbeiter. In Amerika die Schwarzen, die haben sich demonstrativ häufig Niggers selber genannt, oder? Obwohl das ja total verböhntes Schimpfwort ist, sehr ähnliche Erscheinung.
Jetzt haben Sie Urs Morf, den Thaksin Shinawatra, erwähnt. Das ist der Politiker, der vor ein paar Jahren genau von diesen Leuten ins Ministerpräsidentenamt gehievt worden ist und dann weggeputscht worden ist, später nochmal reingekommen und jetzt im Ausland verfolgt. Zum Teil ist es ein gigantisches Vermögen, das er vermutlich auch zusammengestohlen hat, enteignet worden. Man sagt, der habe im Hintergrund den Aufstand organisiert und zum Teil auch finanziert. Weiss man etwas über das?
Also ganz genau mit Zahlen kann man natürlich nicht beweisen, wie viel er jetzt gezahlt hat oder wie viel sein Clan dafür gezahlt hat. Aber wenn man nur einfach schon noch den zeitlichen Ablauf anschaut, wie die letzten Proteste jetzt zustande gekommen sind, dann ist ja der Zusammenhang eindeutig. Also es ist ja so, dass am Ende Februar hat das Gericht zwei Drittel oder ein Drittel von seinem verbrecherischen Methoden zusammenramisierten Vermögen beschlagnahmt. Und an selben Tag hätte eigentlich schon eine Grossdemonstration von der Rothemper stattfinden. Die haben es dann verschoben um zwei Wochen und zwei Wochen später ist es dann losgegangen. Der Thaksin hat sich in der Anfangsphase, wo das ja alles ein Gaudi, ein Volksfest war, hat er sich jeden Tag zum Teil mehrmals über Videofonschaltungen eingeschaltet und hat seine Leute aufgerufen, eben so weiterzumachen und zu schauen, dass man da den Abisit, den jetzigen Ministerpräsidenten, möglichst schnell können stürzen. Es ist auch bekannt, dass bis heute ein Haufen von diesen Rothemper, die dort sind, eine Art Taglohn bekommen fürs Demonstrieren. Also es ist die Rede von zwischen 500 und 1000 Baht. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, eine durchschnittliche Bauernfamilie verdient zwischen 30 und 40.000 Baht im Jahr. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das ausmacht, wenn die pro Tag 1000 Baht bekommen, um dort zu demonstrieren. Es ist zum Teil wirklich gekauft.
Jetzt der Protest gegen was ist praktisch? Sie haben Urs Morf schon gesagt, das ist eine aristokratische Schicht in diesem Land, die sehr arrogant auftritt. Dann gibt es Neureiche, die in den letzten 10, 20 Jahren in der Industrialisierung von dem Thailand sehr reich geworden ist. Andererseits hat das Land regelmässig Wahlen. Es hat aber ebenso regelmässig auch Militärputsch gegeben. Was ist das eigentlich für eine Herrschaftsform? Ist das eine Militärdiktatur oder was ist denn das eigentlich genau?
Also eine wirkliche Militärdiktatur ist es nicht. Die jetzige Regierung, die ist, wenn man so will, ein bisschen unglücklich an die Macht gekommen. Also es hat ja Wahlen gegeben nach dem letzten Putsch. Die haben die Thaksinisten wieder gewonnen. Und dann hat es aber in der Folge von diesen gelben Protesten, das sind da die Royalisten, die Aristokraten, hat dann die damalige Rothemper-Regierung oder Thaksinisten-Regierung müssen zurücktreten. Und eine Fraktion von denen ist im Parlament drin. Hat sich zusammengetan mit der Demokratenpartei, wo weder gelb noch rot ist eigentlich, sondern weiss ist eigentlich ihre Farbe. Und die haben dann eben zusammen die neue Regierung gebildet. Das ist in einer parlamentarischen Demokratie, ist das ein durchaus übliches Verfahren. Aber es ist natürlich so, die Thaksinisten, die Rothemper, die fühlen sich beschissen. Sie haben das Gefühl, sie hätten die Wahlen gewonnen und jetzt sagen sie nicht mehr an der Macht und das gehe ich doch so nicht. Es ist, das demokratische Verständnis in Thailand ist nicht sehr, sehr tief. Also man hat wirklich wenig Verständnis dafür und man hat natürlich auch immer weniger Vertrauen in das Verhältnis innen.
Was spielt denn der heutige Regierungschef, der eigentlich angegriffen ist von dem Aufstand, Abisit, genau für eine Rolle?
Der Abisit ist in meiner Ansicht nach ist er eigentlich eine tragische Figur. Er ist der jüngste Ministerpräsident, den es hier gegeben hat in Thailand. Kommt aus einer eingesessenen, mehr oder weniger reichen Bankhockerfamilie. Er ist in Oxford aufgewachsen, hat dort seine Erziehung absolviert. Und er ist ein extrem sozial eingestellter Typ, den würde man in der Schweiz oder in Europa, den würde man als Sozialdemokrat charakterisieren. Er hat in den ersten Monaten von seiner Herrschaft als Ministerpräsident hat er unglaublich viele soziale Reformen eingeleitet, viel mehr als der Thaksin in seiner ganzen Zeit und vor allem auf eine nachhaltige Art und Weise. Aber das Zusammenspiel einerseits eben, dass die Thaksinisten und die Rothemper finden, sie sind um die Macht beschissen worden, und das Eingreifen eben vom Thaksin von aussen, die haben jetzt zu diesen Protesten geführt und ich glaube einfach, dass er jetzt mit seinem Reformprogramm und mit seinem Versuch eigentlich eine Brücke zu sein und die Nation zu versöhnen, die eben so tief gespalten ist, jetzt schon seit mehreren Jahren, dass er mit dem Ansinnen wahrscheinlich jetzt langsam gescheitert ist.
Also weil er eben zwischen den Aufständen ist auf der einen Seite und der Schicht von Militäraristokraten Neureichen quasi wie vermalen wird.
Genau so ist es. Also er hat natürlich auch Programm lanciert, wo, wenn die überhaupt zum Trägen kämen, würde die wahrscheinlich dann ziemlich schnell einmal auch der Aristokratie und dem alten Geldadel, also der Altreichen, würde die wahrscheinlich auch ziemlich auf Nerven gehen, weil das würde wahrscheinlich dort auch zu Schmälerung eben zu höheren Steuern und zugunsten dann von den Ärmeren für die Sozialpolitik führen, und da kommt er sowieso auch auf Widerstand.
Jetzt gibt es ja dem Thailand den König, Bhumibol. Der wird von vielen dort als Vater vom Land dargestellt. Es gibt aber gleichzeitig auch sehr scharfe Gesetze gegen Majestätsbeleidigung, was für jedermann Inländer und Ausländer relativ schwierig macht, überhaupt irgendetwas zu sagen. Gibt es denn, Urs Morf, überhaupt eine öffentliche Debatte über die Rolle von dem König Bhumibol, oder ist man da einfach der ruhigen Zeit nicht, weil es gefährlich ist?
Es wird tatsächlich nicht öffentlich debattiert darüber. Es hat ab und zu mal Ansätze gegeben, aber die sind dann eben ziemlich schnell gestoppt worden. Also mehrfach sind Leute, die wollen über die Rolle vom König diskutieren, sind dann mit dem Lèse Majesté, mit dem Majestätsbeleidigungsgesetz in Konflikt gekommen. Und es ist tatsächlich so, dass man kann in Thailand im Prinzip auf dem Polizeiposten laufen und sagen, der XY hat etwas Böses gesagt über den König, und dann ist die Polizei verpflichtet, ein Strafverfahren einzuleiten. Also das heisst nicht, dass man unbedingt schuldig gesprochen wird, aber das Verfahren muss eingeleitet werden, und das blockiert tatsächlich jegliche Debatte in der Öffentlichkeit.
Also auch Zweifel an der Neutralität von dem König oder allenfalls von seiner Frau, wo es gewisse Hinweise darauf gibt, können nicht öffentlich diskutiert werden?
Die können nicht öffentlich diskutiert werden, aber es gibt natürlich dort trotzdem, wie soll man sagen, einen halb öffentlichen Konsens. Also der König selber, der wird, glaube ich, von der überwiegenden Mehrheit von den Thais weiterhin für neutral angeschaut. Was aber nicht unbedingt als neutral angeschaut wird, das ist vor allem, glaube ich, der Thronrat. Also er hat einen Beirat von gestandenen Thais, von Leuten, die einflussreich sind, viel Erfahrung haben. Und dort hat man das Gefühl, die sind deutlich auf der Seite schon vom Putsch gewesen, und die sind erst vor 2 Jahren auf der Seite von der Gelben gewesen. Aber der König selber, dem seine Neutralität, wird, glaube ich, nicht in Frage gestellt.
Jetzt wird zum Teil von auswärtigen Quellen gesagt, der König sei unendlich reich. Es gibt sogar Aussagen, die sagen, dass er wesentlich reicher sei als der König von Saudi-Arabien, und Thailand hat kein Öl. Ist das irgendwo zum Thema geworden?
Das ist überhaupt kein öffentliches Thema. Also es ist tatsächlich natürlich so, dass die Königsfamilie, aber die ganze Familie, über einen immer immensen Reichtum verfügt. Die tut sie aber nicht irgendwie selber investieren oder verwalten, sondern das ist institutionalisiert. Das ist Crown Properties. Das ist wahrscheinlich eine von den grössten Firmen, die es gibt in Thailand. Der Umstand, der ist wahrscheinlich vielen informierten Teil sogar bewusst. Aber wie viel Geld das ist, wie reich das wirklich ist, das ist unklar. Das ist nicht Gemeinwissen, und das wird überhaupt nicht thematisiert.
Jetzt hat die früheren Konflikte immer wieder gesagt worden, der König hat zum Teil durch seine Eingriffe sehr dezent, aber dann irgendwann sehr wirksam Konflikt können lösen und klären. Im Moment ist er, sagt er nicht, er ist allerdings auch krank seit mehreren Monaten. Wie wird denn der Umstand wahrgenommen in Thailand?
Das ist tatsächlich so. Also es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der König nicht meldet, also dass er nicht interveniert bis jetzt. Es hat 2 Versuche gegeben in den letzten paar Tagen von einzelnen Anführern von der Rothemper, die gesagt haben, unsere einzige Hoffnung ist jetzt noch, dass der König interveniert, und wir hoffen, dass er das macht. Auf das ist keine Reaktion gekommen. Das wird konstatiert, und interpretiert wird es eigentlich schon vor allem dadurch, dass man einfach sagt, der König ist jetzt, ich meine, er wird 83 im Dezember, ist seit 64 Jahren auf dem Thron nächsten Monat, und man nimmt zur Kenntnis, dass er ein sehr alter Mann ist mittlerweile, dass er gebrechlich ist und wahrscheinlich müde ist, und von den meisten wird eigentlich respektiert, dass eben er wirklich nicht soll in die neuen Niederungen von der Politik hineingezogen werden.
Das heisst, man erwartet sich eigentlich von ihm nicht mehr eine Lösung oder Klärung von dem Konflikt. Jetzt ist das Thailand, Sie haben schon gesagt, es ist fast 2000 Kilometer lang und etwa 800 Kilometer breit. Ein einiges Land ist das nicht. Und der König, der vielleicht hätte eine Einigkeit bieten, wird auch schwächer. Ein Nachfolger ist auch ein bisschen problematisch. Was hat denn das Land eigentlich, Urs Morf, für eine Tradition von der Konfliktbewältigung? Ist sie letztlich friedlich? Oder sind häufig Konflikte halt doch mit Gewalt gelöst worden? Also gelöst in Anführungszeichen.
Konflikte sind immer wieder mit Gewaltanwendung gelöst worden. Eben, es hat in der letzten, seit 1932 ist Thailand nicht mehr eine absolute Monarchie, sondern eine konstitutionelle, also wo eben die Regierung nicht unter dem König ist, er aber Staatsoberhaupt ist. Und seit 1932, seit den ersten Demokratisierungsansätzen, hat es 22 Putschversuche gegeben und 18 davon sind gelungen. Also das ist ungefähr die Konflikttradition, die Thailand hat. Es hat in den 70er Jahren zweimal blutige Massaker gegeben an Studenten, an Linksgerichteten. Seit dem 92 hat es eine Niederschlagung von einer Bürgerbewegung gegeben, durch das Militär wieder. Und eben jetzt dann im 2006 allerdings unblutige Putsch. Aber das Gewaltpotenzial ist riesig in dem Land.
Thailand grenzt an Burma oder Myanmar, wie das jetzt neuerdings heisst. Dort ist Widerstand regelmässig ganz brutal niedergeknüppelt worden. Der Unterschied zwischen dem Burma, dem Militärregime, das dort auch seit Jahrzehnten am Ruder ist, und Thailand, den gibt es aber doch.
Der ist natürlich trotzdem riesig. Also es ist schon ein riesiger Unterschied zwischen dem Militär und da in Burma, wo also sogar einer auf Mönche losgeht und auf alles losgeht, und zwar immer und sofort, und im Militär in Thailand. Also es ist auch so, dass bekannt ist, dass wenn das Militär muss eingesetzt werden, massiv, dass traditionell, wenn es Blut fließt, wenn es Tote gibt, dann ist die Regierung, wo unter der das zustande kommt, ist in der Regel dann am Ende. Also ich nehme auch von daher, ja, nehme ich an, dass der Tag vom Abisitz in der Regierung vermutlich zählt sind, weil genau an dem Punkt sind wir jetzt. Es sind noch nicht Massaker von einem Ausmaß wie in Burma oder von den 70er Jahren, aber es ist jetzt Blut geflossen, und das ist immer ein schlechtes Zeichen für die Regierung.
Schauen wir noch voraus, Urs Murf, dort hin, wo man muss mutmassen, weil man es einfach nicht weiss, die Rothemden haben Verhandlungen, auf was können sich denn die überhaupt einlassen?
Ja, die Rothemper wollen eigentlich, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt. Also sie haben ursprünglich gefordert, sofortige Neuwahlen. Die Abisit-Regierung muss sofort zurücktreten, es muss sofort Neuwahlen geben. Ich glaube, an dem kann man so nicht mehr festhalten. Das werden sie auch nicht können, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Übergangszeit gibt, eine Übergangsregierung gibt von ein paar Monaten, bis sich die ganze Lage ein bisschen beruhigt hat, und dass dann vielleicht so wie ursprünglich eigentlich vom Abisit vorgesehen im November oder gegen Ende Jahr halt neue Wahlen gibt. Das wäre eine Möglichkeit. Und die, würde ich sagen, wäre eben möglich, wenn man unter Umständen den Anführern der Rothemper eine Amnestie in Aussicht stellen, damit sie nicht mit Sicherheit als erstes Mal ins Gefängnis müssen.
Jetzt hat er das Thailand, ich habe das schon mal gesagt, und Sie haben die konkreten Daten dazu geliefert, Urs Murf, eine unwahrscheinliche Entwicklung durchgemacht. Sie war einer von den sogenannten Tigerstaaten in Südostasien, aus einer Landwirtschaft geprägten Gesellschaft, der industrielle Dienstleistungsgesellschaft. Was wären denn heute für zentrale Reformen nötig, um das Land auch sozial und politisch zu reformieren?
Man müsste effektiv schauen, dass einfach der Lebensstandard von der ländlichen Unterschicht und auch von der städtischen Unterschicht doch angehoben wird, also dass die besser verdienen. Man müsste schauen, dass es gibt jetzt viele Kleinbauern, die praktisch kein Land mehr haben, weil sie in einer Schuldenfalle hineinsitzen. Umgekehrt gibt es Schwerreiche, die ihr Land brach liegen lassen, dass es dort eine Lösung gibt, dass man das Land vielleicht beschlagnahmen oder dass eben Steuern darauf erheben, dass es nicht mehr interessant ist, wirtschaftlich das brach liegen zu lassen, um das Land eben wieder unter die Leute zu bringen, die gerne das Land bebauen wollen. Und dann geht es halt eben auch darum, also dass man mal wirklich richtige rechtsstaatliche Verhältnisse schaffen. Also es ist heute halt wirklich in vielen Bereichen, über das haben wir jetzt vorhin nicht geredet, aber in vielen Bereichen ist das so, Justiz, Polizeiwesen und so weiter, kommt es eben darauf an, gehört man jetzt zu deren Unterschicht oder gehört man zu deren privilegierten Oberschicht. Wenn Sie Ihr Auto irgendwo in Bangkok falsch parkieren, dann gewährt sich eine riesige Busse und stundenlanges Theater mit der Polizei, wenn sie zu der Unterschicht gehören. Und umgekehrt passiert ihnen ziemlich gar nichts. Oder der Polizist tut sich sogar noch verbeugen, wenn sie zu der Oberschicht gehören. Und diese Sachen, die müssen verbessert werden. Das geht so nicht weiter.
Das ist wahrscheinlich schwierig, weil das in den Köpfen und dann letzten Endes ein Portemonnaie etwas müsste ändern. Die wirtschaftliche Reform, die Sie gesagt haben, Urs Murf, kann sich das Land die leisten? Die sind ja nicht gratis.
Das Land könnte sich die wirtschaftlich durchaus leisten. Thailand ist potenziell ein sehr reiches Land, da könnte sich noch sehr, sehr viel leisten. Das Problem ist vielmehr, dass es Mentalitätsänderungen, die jetzt eigentlich müssten kommen. Mentalitätsänderungen, die brauchen Zeit. Und die Frage ist einfach, ob Thailand die Zeit hat. Also noch vor einem halben Jahr, bevor das jetzt wieder neu losgegangen ist, eben mit dem Obisit, der eigentlich vernünftige Sachen wollte, habe ich gute Perspektiven gesehen für Thailand. Aber jetzt mit dieser neuen Protest- und Gewaltwelle, wo ich nicht sicher bin, ob der Obisit an der Macht kann überleben, bin ich nicht sicher, wie das ausgehen wird.
Das tut nicht gut. Urs Morf, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.